Sie hören Samstagsuni, Wintersemester 2019-2020 aus der Reihe Bildung heute. Vortrag 8. Jürgen Kaube zum Thema Ist die Schule zu blöd für unsere Kinder? Krisen des Bildungssystems.
Ja, vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was will ich Ihnen vorstellen? Die Schule, und im Folgenden wird es immer um alle Schulen irgendwie gehen, aber natürlich aus dem Erfahrungshorizont, den ich selber habe und dem Erfahrungshorizont meiner Kinder, wird es immer so einen kleinen Akzent auf dem Gymnasium, immer ein kleiner Akzent auf dem Gymnasium liegen. Die Schule ist praktisch wöchentlich in den Zeitungen oder im Fernsehen, und zwar immer, eigentlich immer dann, wenn sie offenkundig schlecht abgeschnitten hat in irgendeiner Dimension. Das geht nun schon fast 20 Jahre so, seit diesem ersten sogenannten PISA-Schock. Die Älteren werden sich aber erinnern, dass auch in den 70er Jahren nicht alles eitel Freude war. Ganze Wahlkämpfe wurden verloren über Schulformen, Proteste gegen Schulpolitik. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist aber gar nicht primär die Bildungspolitik als solche, sondern ist einfach die Frage, und daher kommt auch der Titel und auch dieses etwas, wie soll man sagen, etwas saloppe Wort vom Blöden, von der blöden Schule. Der Ausgangspunkt ist eigentlich mehr das, was Schüler oder Kinder berichten, wenn sie nach der Schule gefragt werden. Sie berichten nämlich entweder gar nichts oder geben Auskunft, wie es sei langweilig oder es sei wieder mal nichts geschehen oder man habe mal wieder nicht diskutiert oder Schule sei eigentlich blöd. Das ist natürlich als Eindruck der Insassen von Schule nicht immer als objektive Berichterstattung zu werten, aber ich glaube, es ist schon ein Problem, wenn ganze Generationen ja doch relativ viel Zeit in einer Institution verbringen, wenn man das Gymnasium durchläuft und es 9 Klassen hat, dann sind es ungefähr 15.000 Stunden des Lebens. Und dann am Ende so eine Mischung von Achselzucken und Vergessen das Resultat ist. Das ist also mein Eingangspunkt. Bleibt die Schule unter ihren Möglichkeiten, wenn sie häufig, nicht immer, so beschrieben wird. Ich mache 3 Voraussetzungen, die ich Ihnen kurz erläutern möchte, die für das ganze Argument entscheidend sind. Also wenn Sie da nicht mitgehen, dann haben Sie mit mir eine Schwierigkeit. Die erste Voraussetzung ist, Schule ist Unterricht. Jetzt könnte man sagen, das ist ja absolut trivial, was sollte sie denn sonst sein? Aber wenn Sie überlegen, dann findet an Schulen ziemlich viel statt, was nicht Unterricht ist. Das fängt mit den Prüfungen an. Wir könnten an Prüfungen, Klassenarbeiten und solchen Dingen zum Beispiel unterscheiden, sind die Prüfungen eigentlich ein Input für den Unterricht oder sind sie einfach nur die Zertifizierung von Leistung? Ja, Sie können eine Klassenarbeit am Ende irgendeiner Unterrichtseinheit so schreiben, das ist eine Funktion von Prüfungen, dass Sie feststellen, welche Schüler was können. Aber es macht einen großen Unterschied, ob Sie nur eine Leistungsfeststellung vornehmen oder ob aus dieser Leistungsfeststellung etwas für den Unterricht folgt. Also wenn Sie meinetwegen 20% der Kinder haben, die eine 4 oder eine 5 geschrieben haben in der entsprechenden Klausur, was folgt daraus eigentlich? Geht man zurück? Sagt man, woran lag das denn? Kann das wiederholt werden? Nehmen wir den Stoff noch einmal auf? Oder sagt man, und das ist doch eher typisch für die Schule, wie wir sie erleben und auch erlebt haben, wir gehen jetzt zum nächsten Thema über. Die Prüfung hat eigentlich das Gebiet irgendwie abgeschlossen. Das ist insbesondere, können Sie sich ja leicht vorstellen, dann ein Problem, wenn es sich bei dem Fach, in dem so etwas vorkommt, um ein Fach handelt, in dem alles aufeinander aufbaut. Das sind nicht alle Fächer. Also wenn Sie eine, ich sage einmal etwas, erneut salopp, wenn sie eine Klassenarbeit verhauen haben, die sich um den Feudalismus drehte, dann haben sie bei Napoleon eine zweite Chance. Weil der Zusammenhang zwischen dem Feudalismus und Napoleon, der mag bestehen, ich will da gar keinem Historiker das verwehren, da Zusammenhänge zu sehen, aber im Aufbau des Unterrichts ist das ein Neustart, das neue Thema. So wie die Römer ein Neustart gegenüber den Griechen sind in gewisser Weise. Und dasselbe könnten wir jetzt für Geografie sagen oder auch für vielleicht sogar für Literatur. Also wenn Sie Schiller in den Sand setzen, dann sind Sie bei Gerhard Hauptmann nicht schon beschädigt von vornherein. Aber es gibt Unterrichtsstoffe, bei denen ist das nicht so. Am prominentesten ist vielleicht Mathematik. Wenn Sie da irgendwo den Anschluss verlieren, dann wird es auch in allen folgenden Gebieten relativ schwierig. Ich will gar nicht davon sprechen, wenn Sie den Anschluss in Dividieren verloren haben, dann ist es auch mit Statistik nichts und mit eigentlich aller Mathematik nichts. Sodass man sagen würde, es hat eine viel gravierendere Folge, wenn man Schüler und Schülerinnen verliert in einem Unterrichtsstoff und dann nicht darauf zurückkommt und das nicht versucht, wieder einzufangen und einzuholen. Dies nur als eine kleine Illustration dafür, dass Schule noch mehr ist als Unterricht, zum Beispiel Prüfung. Schule ist ja auch Projektarbeit und Schule ist auch Verwaltung und Schule ist auch Pausenhof und Schule ist auch Sozialisation und Schule ist auch Lernen von Dingen, die nicht unterrichtet werden. Personenbeobachtung zum Beispiel, das wäre, glaube ich, mein zentraler Punkt. Das, was die Schüler doch irgendwie lernen, ist, Personen zu beobachten, weil die Unterrichtssituation eben so ist, wie sie ist, dass 25 oder 28 oder wie viele es immer sind, eine Dreiviertelstunde oder anderthalb Stunden lang auf eine Person schauen oder wegschauen. Aber das wird nicht unterrichtet. Wir haben kein eigenes Fach für Personenbeobachtung. Das ist, glaube ich, auch ganz vernünftig so. Also Schule ist Unterricht und das heißt, in der nächsten Überlegung, Schule ist ein lokales Geschehen. Schule ist schwer erreichbar von zentralen Erwartungen, von allgemeinen Erwartungen. Schule ist eine Interaktionssituation in ihrem Kern, die in Klassenräumen stattfindet, deren Türen in der Regel geschlossen sind, was auch seinen Sinn hat, und in einer unglaublichen Diversität, also jeden Tag 100.000 Mal in diesem Land, findet Schule statt, ohne dass diese einzelnen Situationen miteinander koordiniert wären. Ja, sie findet auf je eigene Weise im Unterricht statt. Da jetzt gerade diese PISA-Studie wieder aufgelegt worden ist, möchte ich ganz kurz ausführen, was das für eine Bedeutung hat, dass Schule ein lokales Geschehen ist. In aller Regel waren die PISA-Ergebnisse, die wir seit 2001 haben, also diese Überprüfung an meistens 15-Jährigen, glaube ich, ihre Fähigkeiten, ihre Kompetenzen, wie es heißt, führt ja zu diesen Ländertabellen. Ist Deutschland mal irgendwo auf Platz 8 und mal auf Platz 18 oder hat sich drei Plätze verbessert oder ist zwei Plätze zurückgeworfen und das wird dann diskutiert. Faktisch ist es so, dass sich zum Beispiel das deutsche Bildungssystem oder die deutsche Schule, wie sie da geführt wird, Deutschland, der Abstand von Deutschland zu den jeweiligen PISA-Siegern, wie die dann heißen, und das ist mal Südkorea, mal Kanada, mal Finnland war am Anfang prominent, der Abstand des ganzen Schulsystems Deutschland zu einem anderen Schulsystem, sagen wir Finnland, ist kleiner als der Abstand zwischen den berüchtigten Bremer Schulen und den bayerischen Schulen. Soweit wird es manchmal noch berichtet. Aber der Abstand zwischen der schlechtesten Münchner Schule und der besten Münchner Schule ist noch mal größer. Und jetzt könnten Sie, ohne dass das kann ich jetzt empirisch nicht beweisen, aber Sie könnten sich der Überlegung hingeben, ob vielleicht an der besten Münchner Schule der Abstand zwischen dem besten Schulunterricht in, sagen wir, Deutsch, Mathematik oder Biologie und dem schlechtesten wieder relativ groß ist. Das meine ich mit lokalem Geschehen. Das begegnet mir oft, wenn man gefragt wird, ich lebe in Frankfurt, auf welche Schule soll das Kind denn gehen? Was empfehlen Sie denn? Dann sage ich, ich kann gar keine Empfehlung verantworten, denn ich könnte Ihnen jetzt eine Schule nennen, von der das Gerücht geht, sie sei eine sehr, sehr gute Schule. Aber ob Ihr Kind dann an dieser Schule die Lehrerin und den Lehrer bekommt, der auch sehr gut ist, oder nicht vielleicht die eine Pflaume, die es da auch auf dieser Schule gibt, das ist eine völlig offene Frage. Also das meine ich mit Unterricht und Schule ist ein lokales Geschehen. Ich werde am Schluss meiner Überlegung auch noch einmal versuchen zu zeigen, was das für bildungspolitische Folgen hat, wenn das so ist. Also erste Prämisse, lokales Geschehen. Zweite Prämisse ist ähnlich trivial. Schüler sind Kinder. Und irgendwann dürfen sie sich auch Jugendliche nennen. Und dann können wir uns Überlegungen hingeben, ob Jugendlichkeit heute etwas früher anfängt als vorgestern oder ob sie vielleicht biologisch früher anfängt, aber mental später oder so. Das spielt jetzt keine Rolle. Es sind jedenfalls, wie die Griechen gesagt hätten, die Neuen. Die Kinder sind die Neuen. Sie wissen wenig, ich will nicht sagen nichts, aber sie wissen sehr viel nicht. Ganz triviale Voraussetzung. Aber das Schulsystem, die Lehrpläne, die Fachdidaktiken nehmen darauf wenig Rücksicht. Wenn Sie, ein empirischer Fall, an einem Gymnasium Kinder, die zwischen 10 und 11 Jahren alt sind, also die praktisch gerade auf das Gymnasium gekommen sind, eine Woche lang mit dem Thema Nachhaltigkeit behelligen, mehr behelligen als behellen, und ihnen Arbeitsblätter austeilen im Umfang von 20 Seiten etwa, in denen das erklärt wird, was Nachhaltigkeit ist und dass das wichtig ist und all solche Dinge, dann behandeln sie die Kinder, die es ja noch sind, eigentlich als kleine Erwachsene. Sie nehmen ein Thema aus den Medien, von Nachhaltigkeit wissen Sie ja auch nur aus den Medien, ein wertvolles Thema, ein gewissenberuhigendes Thema. Man kann dann sagen, haben wir mit Ihnen gemacht. Wir haben mit Ihnen darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Natur zu schützen oder die Zivilisation so einzurichten, dass sie nicht so viel Schmutz macht oder wie immer ich jetzt Nachhaltigkeit zusammenfassen soll. Und Sie haben gleichzeitig Ihnen ein Thema angeboten, das Sie absolut nicht verstehen können. Weil Verstehen, das Konzept von Nachhaltigkeit, setzt Kenntnisse in Biologie und Chemie voraus. Vielleicht auch Geografie. Daran führt gar nichts vorbei. Sie können Nachhaltigkeit nicht verstehen, wenn Sie nicht etwas wissen über einen Kreislauf oder über Atmung. Oder, ja? Sie können den Kindern sagen, ja, das CO2 ist echt ein Problem, aber verstehen kann man das nur, wenn man das C versteht, das O und das 2. Und das ist Stoff der Chemie. Chemie haben die da noch gar nicht auf dieser Schule, auf dieser Klassenebene. Das könnte ich jetzt mit anderen Themen auch, anderen Wunschthemen auch durchdeklinieren, dass Kinder, Schüler doch häufig als kleine Erwachsene behandelt werden. Auch in der Sicht auf ihre kognitiven Möglichkeiten. Sie werden zum Beispiel von Erziehungswissenschaftlern, Fachdidaktikern, oft als neugierig bezeichnet. Auch wir tun das vielleicht. Oder als kleine Wissenschaftler. Die Universitäten richten dann Kinderuniversitäten ein. Kleine Wissenschaftler. Aber das ist nicht richtig. Sie sind keine kleinen Wissenschaftler. Sie sind teils neugierig, auch teils leicht abzulenken. Das wird meistens nicht betont. Aber sie machen nicht im Kleinen etwas, was Wissenschaftler dann im Großen machen. Wissenschaftler sind Leute, die etwas, das, was sie machen, 100-mal im Jahr machen und lange bei ganz kleinen Weltausschnitten verweilen und ein immenses Wissen entweder sich angeeignet haben oder zur Verfügung haben, indem sie eine Wikipedia-Seite zum Beispiel lesen können. Wenn Sie mit einem Kind sagen, ja, du bist jetzt ein kleiner Wissenschaftler und wir haben jetzt eine Projektwoche über Tiere und dann nehmen wir doch mal den afrikanischen Elefanten und dann sag uns doch mal was über den afrikanischen Elefanten, halte ein Referat darüber. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist auch Klasse 5. Dann haben Sie ja ein Wesen vor sich, das weder einen afrikanischen Elefanten schon einmal gesehen hat, vielleicht einmal im Zoo gewesen ist, aber den afrikanischen Elefanten nicht als solchen erinnert, sondern vielleicht nur den Elefanten, wenn überhaupt, dass in seiner Lebenswelt wenig afrikanischen Elefanten begegnet. das nicht weiß, afrikanisch im Unterschied wozu, und das vor allem überhaupt nicht weiß, warum es das jetzt machen soll. Weil häufig auch keine Begründung erfolgt. Wir machen das jetzt einfach. Das wäre jetzt für einen Biologen kein Problem. Das ist ein erwachsener Mensch, der studiert hat und sich womöglich an dieses Tier erinnert und auch weiß, zu welchem Buch er greifen muss. Und wenn er dann zu diesem Buch greift, weiß die Biologin auch, was Steppe bedeutet. Wenn das in der Definition des afrikanischen Elefanten und seiner Lebensumwelt vorkommt, die Steppe. Das weiß das Kind aber nicht in der 5. Klasse, denn es lebt ja auch nicht in einer Steppe, jedenfalls in Freiburg nicht. Ja. Das heißt, sie haben eine Situation, die nicht so beschreibbar ist, dass es sich um kleine Wissenschaftler handelt, die jetzt sozusagen Anfangsübungen machen, die sich dann ausweiten zu größeren, und irgendwann sind sie dann wirkliche Wissenschaftler. Von Fragen des Verhaltens, der kognitiven Zugewandtheit zu Texten und so weiter, ganz zu schweigen. Also zweite Prämisse, Schüler sind Kinder oder Jugendliche. Dritte Prämisse, das ist eine Unterscheidung, die ich wichtig finde für die Schule, das ist die Unterscheidung von Vergessen und Weiterverwenden. Wir wissen relativ verlässlich, dass 3/4 des Unterrichts von den meisten vergessen wird. Es ist einfach so. Die Universitäten würden nicht Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler anbieten und dann in diesem Unterricht sich mit binomischen Formeln oder dem Addieren oder Multiplizieren von Potenzen beschäftigen, wenn es nicht vergessen worden wäre. Letzteres Stoff der Klassen 8, so in der Gegend. Ja. Jeder von Ihnen hat Anekdoten aus diesem Bereich, insbesondere die Hochschullehrer quellen über von Anekdoten von Studenten, die irgendwie, Germanistik studieren und dann nicht wissen, wer Sophokles ist oder so etwas, obwohl es in der Schule vielleicht mal vorgekommen ist, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht genau. Und solche Dinge, oder die nicht wissen, ob Bismarck oder Luther, wer da eigentlich zuerst war oder so. Das war sicherlich dran in der Schule und wurde irgendwie vergessen oder für nicht wichtig erachtet. Wichtig ist in der Beschreibung, nicht alle vergessen alles. Das wäre ja ganz, also das, dann wäre mein Vortrag jetzt auch schon zu Ende. Sondern die meisten vergessen das meiste. Und das können Sie an sich ja selber prüfen. Wir wissen, dass die meisten das meiste vergessen, unabhängig davon, ob sie in den Fächern gut oder schlecht sind. Das muss man hinzufügen. Es ist nicht so, dass nur diejenigen, die schlecht sind, von Vergessen betroffen sind, sondern auch diejenigen, die gut sind, vergessen es relativ schnell. Und relativ schnell heißt, spätestens beim Abitur oder nach dem Abitur haben sie es vergessen, meistens aber doch eigentlich am Samstag nach der Prüfung. Das ist wichtig, das festzuhalten, weil jetzt haben wir ein Problem. Wir betreiben diesen riesigen Aufwand mit Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien und Lehrerausbildung und haben jetzt das Problem, dass die meisten das meiste vergessen. Und mein Argument, oder ist es gar kein Argument, es ist mir so eine Bitte, ist zu sagen, die Schule müsste doch darauf irgendwie reagieren. Das kann man doch nicht irgendwie einfach so hinnehmen. Die Hoffnung kommt ja von den Weiterverwendern, das ist diese andere Seite der Unterscheidung. Die meisten verwenden irgendetwas weiter. Das heißt, wir haben in den Schulen häufig das Phänomen, dass es wird unterrichtet, die meisten vergessen, was unterrichtet wird, und einige wenige erinnern es und machen etwas damit. Einige wenige merken auf einmal, dass die Tatsache, dass sie gerne lesen, an der Schule honoriert wird. Das empfindet man ja als biografisches Glück, dass man sagt, ich lese eigentlich gerne, in meiner Generation war das dann vielleicht, Robinson Crusoe oder Karl May oder Mark Twain, und jetzt kriege ich auch noch Punkte dafür oder Noten und ich finde das auch noch gut, obwohl das ja eine sehr idiosynkratische Beschäftigung ist, sich jetzt irgendwie mit Robinson Crusoe oder einer Jugendedition von Robinson Crusoe zu befassen, das gerne zu machen. Und so ist es eben auch mit anderen Unterrichtsgegenständen, seien es jetzt die Dinosaurier oder die Mathematik oder die, was weiß ich, die Französische Revolution oder der afrikanische Elefant oder was immer sie haben, der berühmte Chemiebaukasten. Einige wenige machen weiter damit, und zwar außerhalb des Unterrichts. Ja, die sind nicht nur im Unterricht dann irgendwie ansprechbar durch das Lehrpersonal, sondern die machen auch außerhalb des Unterrichts irgendwie weiter auf eigene Faust. Da kommt es zu Ablösungsprozessen, führen die Dinosaurier vielleicht nicht zum afrikanischen Elefanten, sondern eher, man bleibt bei der Frühgeschichte. Oder das ist alles sehr durcheinander. Es gibt viele Wege, von Robinson Crusoe zu Adorno zu kommen oder eben nicht. Aber das sind die Weiterverwender. Und das ist im Prinzip die Hoffnung, dass man sagt, deswegen wird Unterricht erteilt, weil es Weiterverwender gibt. Aber es ist eine Minderheit und es sind ganz wenige Schüler, die in allen Fächern Weiterverwender sind. Das sind dann in der Regel die Schüler, die es auf dem Pausenhof manchmal nicht so leicht haben, weil das ja auch irgendwie dann doch provoziert. Wenn jemand also früher gab es dann die Hoffnung Sport, dass also die in Latein, Chemie, Deutsch, Biologie, Mathe gut waren, dass sie wenigstens in Sport nicht gut sind. Wenn die dann auch noch in Sport gut sind, okay, dann kann man eigentlich nur noch sagen, Respekt. Also das ist meine dritte Prämisse, dass ich sage, es ist wichtig, diese Unterscheidung im Blick zu behalten. Was macht man, was sind die Gründe des Vergessens? Was macht man mit den Weiterverwendern? Was macht man mit den anderen? Wenn man jetzt von diesen drei Voraussetzungen, lokales Geschehen, Schüler sind Kinder und es gibt diese interessante Differenz von etwas wird vergessen und etwas wird weiterverwendet. Was macht man jetzt damit? Sie hatten in ihrer Einleitung schon davon gesprochen, dass all diese Dinge, die ich jetzt so fast als Banalitäten beschrieben habe, in den Erwartungen, die an die Schule gerichtet werden, überhaupt nicht vorkommen. Sie können hunderte und tausende Seiten von Zeitungs- und Medienberichten, aber auch von Selbstreflexionen der Erziehungswissenschaften oder bildungspolitischen Stellungnahmen lesen oder sich zu Gemüte führen, und sie finden davon gar nichts. Darüber wird gar nicht gesprochen. Es wird nicht über Vergessen gesprochen. Es gibt keine bildungspolitischen Stellungnahmen, die sagen, der hauptsächliche Prozess an Schulen ist das Vergessen. Und was machen wir damit jetzt eigentlich? Oder können wir damit? Die Frage wäre, ist ein so großes Schweigen im Raum, weil einem dazu nichts einfällt? Die hauptsächlichen Erwartungen an Schulen kommen aus allen Gruppen, die an dem Schulgeschehen beteiligt sind. Die Politik will Absolventen. Ja, es müssen Absolventen sein, möglichst viele, mit möglichst guten Zensuren. Und sie verknüpft damit die Idee, dass möglichst viele Absolventen sich irgendwie, wie soll ich sagen, verwenden lassen, um einerseits die Zivilisation und andererseits den Wirtschaftsstandort zu sichern. Also es gibt diese interessante Idee, dass wenn man möglichst viel Bildung verbreitet durch Unterricht, dass dann irgendwie der KI-Wettlauf mit China irgendwie gewonnen oder jedenfalls bestanden werden kann. Für so eine Überlegung, die man ja haben kann, auch wenn sie volkswirtschaftlich blöd ist, für so eine solche Erwägung wäre es wichtig, wie viel vergessen wird und warum vergessen wird. Denn wir können uns ja schlecht vorstellen, dass wir jetzt Informatik als neues Unterrichtsfach einführen, wofür ich sehr wäre, das dagegen spricht gar nichts. Und dann aber so tun, als würde das Einführen von Informatik, insbesondere noch verbunden mit dem Abwurf von elektronischem Gerät über den Schulen, dazu führt, dass wir jetzt lauter kleine konkurrenzfähige oder dann nicht mehr so klein, 18-jährige konkurrenzfähige Subjekte in den Wettstreit mit China oder mit dem Silicon Valley schicken können, wenn sie es dann vergessen haben. Denn warum sollten sie die Informatik sich jetzt besser merken als den Zitronensäurezyklus oder die Sinus und Cosinus. Also es gäbe ja gar keinen Anhaltspunkt, warum man sich das jetzt besser merken sollte. Es wird wieder so sein bei Informatik, dass dann halt von 28, die das haben, den Unterricht, 4 sich das merken ich schließe eine kleine Wette ab, dass es 4 Jungs sind. Und die anderen werden es halt so vergessen, wie sie das andere vergessen haben. Oder ja, und also das wäre eine wichtige Frage, wenn man so eine Fantasie hat, dass man durch die Einrichtung der Schulen irgendwelche Standortwettbewerbe gewinnen kann. Die andere Erwartung, wenn man so will, die komplementäre Erwartung, ist, dass die Schule für sozialen Ausgleich sorgt, also Ungleichheiten der Gesellschaft praktisch durch Unterrichtsstunden ausgeglichen oder verbessert werden können. Ich will das jetzt hier nicht so lange machen, das ist vielleicht ein Thema für die Diskussion. Es würde nämlich sehr lange werden, wenn man sich genau anschauen würde, was die Forschung dazu hergibt. Ich fasse es mal ganz kurz. Wenn Sie wollen, dass jemand aus einem bildungsungünstigen Hintergrund, und das hat nichts mit Migration zu tun, Migration ist nur ein Fall für Belastungen, die zum Beispiel sprachlich existieren. Es gibt ganz viele andere Fälle. Wenn Sie also wollen, dass Kinder aus einem bildungsungünstigen Herkunft durch den Unterricht, dass denen Chancen eröffnet werden, dann ist einmal wieder die Frage, vergessen die anders als die anderen? Wie schaffen Sie es gerade bei dieser Gruppe, mehr Erinnerung an das Gelernte zu erzeugen? Die viel wichtigere Frage ist aber, brauchen Sie für Karrieren, das heißt ja dann mehr soziale Gleichheit, Sie können machen Karrieren, brauchen Sie für Karrieren nicht Stellen? Das deutsche Nachkriegswirtschaftswunder wurde zu hohen Anteilen mit ungelernten Kräften erwirtschaftet. Mit Leuten, die gar nie in der Chemie waren bei BASF oder die Studierquote damals war so minimal, dass sie das sowieso vergessen können, dass sie glauben, Akademiker hätten Deutschland damals irgendwie groß gemacht. Sie können jetzt natürlich die Zusatzhypothese einführen, dass das damals ging, aber heute geht das nicht mehr, heute geht das nur noch mit dem Studium. Ja, dann schauen Sie sich mal die Verteilung über die Fächer hin an, was so studiert wird. Ja? Die Vorstellung, dass das Standortsicherung ist, Bildung, ist eine atemberaubende. So geht es jedenfalls nicht. Sie brauchen Stellen. Sie müssen mit Ihrer Bildung, so Sie sie denn haben, auch irgendwo landen können. Ja, wenn es keine Stellen gibt, können die da auch nicht landen. Das nur als ökonomische Fußnote. Es gibt eine große Diskussion in der Ökonomie, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, wie realistisch eigentlich die sogenannte Humankapitaltheorie ist. Also man häuft Kapital an durch Unterricht, ja, das geht irgendwie auf ein Konto, es wird nicht vergessen, man kann es danach abheben. Ja, so ist die Vorstellung. So, das ist eine sehr interessante Diskussion, aber ich würde doch warnen davor, sich dieser Metapher vom Kapital, nicht weil sie inhuman ist, ja, nicht weil sie Unwort des Jahres geworden ist, das find ich albern, aber ist ein technischer Ausdruck einer Disziplin, aber sondern es stimmt einfach nicht. Es gibt einfach keinen Zusammenhang zwischen Standortsicherung und dem Lernen des Zitronensäurezyklus in der 12. Klasse in Biologie. Es gibt keinen Zusammenhang. Die Eltern haben individuelle Karriereerwartungen, die wollen einfach, das Zertifikat muss her und es muss ein gutes Zertifikat her und das Ergebnis, weil auch die Politik in dieselbe Richtung geht, ist, dass man heute irgendwie, ich weiß nicht, eine 0,5 haben muss, um in Münster Medizin studieren zu dürfen. Ja. Mit einer 1,0 kommen Sie da schon gar nicht mehr an. Und dann haben natürlich noch die Schüler Erwartungen an die Schule. Die soll nicht stören. Und sie ist ein guter Platz, um Gleichaltrige zu treffen. Wenn man jetzt sagt, okay, also jetzt hat man alle Erwartungen irgendwie ruiniert und hat gesagt, das sind absurde Erwartungen und warum habt ihr die überhaupt? Und sich jetzt nicht vertiefen will in die Beantwortung dieser Frage, warum diese Erwartungen so hartnäckig sind. Warum habt ihr sie insbesondere dann, weil sie nicht zueinander passen? Denn außerdem soll ja noch die allgemeine Persönlichkeit der Abendländer geschult werden und das Individuum entdeckt werden an der Schule und all das. Und wie das dann wieder mit dem Standort und dem sozialen Aufstieg und so, wie das alles in Übereinstimmung zu bringen ist. Da kann man die Schule schon auch bemitleiden oder bedauern, dass man sagt, also wenn ich jetzt ein Lehrer oder eine Lehrerin wäre, dann würde ich auch sagen, aha, das soll ich jetzt alles durch dividieren, Walter von der Vogelweide und ich weiß nicht, Humangeografie bewirken. Ja? Das sind sicherlich Erwartungen, die unsachlich sind. Was ist denn stattdessen an der Schule möglich? Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man ganz stark voneinander unterscheiden muss, die Schule kann. Ja? Es ist immer sinnvoll, bevor man fragt, was sie soll, erstmal zu fragen, was kann sie denn überhaupt? Es sei denn, man ist Kantianer und ist der Überzeugung, was gesollt wird, muss auch gekönnt werden, gekonnt werden oder jedenfalls gewollt. Mhm. Die Schule kann zwei Sachen. Das ist, beide Sachen haben nur eins gemeinsam. Sie sind in jeder Zukunft nützlich, in jeder. Die Schule kann nicht auf spezielle Zukünfte hin erziehen. Ja, also der KI-Wettbewerb mit China ist keine sinnvolle Zielgröße. Sie können mal überlegen, seit wann es diese Dinger gibt. Hätte die Schule auf sie vorbereiten sollen? Nein, sie sind ja irgendwie vom Himmel gefallen und direkt senkrecht vor die Füße. Übrigens von Leuten produziert, die ihre Schulzeit nicht, naturgemäß und definitionsgemäß nicht mit digitalisiertem Unterricht verbracht haben und auch gar nicht primär mit, jedenfalls ihre Schulzeit nicht, mit Informatik oder technischen Dingen. Die sind einfach auf eine normale Schule gegangen. Also die Idee ist eigentlich, die Schule muss nicht für eine konkrete Zukunft erziehen, sondern für jede Zukunft. Das ist eine alte Idee, das ist eine Idee um 1800, als die Schichtungsgesellschaft anfing zu verblassen. Da haben einige Adlige, es waren meistens Adlige, gemerkt, dass die Tatsache, ein Pferd zu besitzen, vielleicht in der Zukunft nicht weiterhelfen wird, sondern man muss irgendwie Beamter werden, hieß es dann jedenfalls in Deutschland. Die Engländer haben eine mehr an der wirtschaftsorientierte Vorstellung, mehr daran orientierte Vorstellung gepflegt. Aber einige Adlige in Deutschland haben gesagt, ja, wenn die Kinder der Bauern nicht mehr selber Bauern werden, könnte ja sein, dass die Gesellschaft so ist. Preußen hat damals die freie Berufswahl für Bauernkinder eingeführt im Zuge der Bildungsreform um 1806, 7. Wenn die Kinder der Juristen nicht mehr unbedingt Juristen werden, sondern vielleicht was anderes, wie muss eine Schule aussehen, die das einbaut, diese unsicher gewordene Zukunft, dass die Plätze nicht einfach, dass es sich nicht einfach reproduziert. Wir sprechen ja heute sehr großzügig davon, dass sich der soziale Hintergrund reproduziert. Ja? Aber, und sagen dann die Beamtenkinder, das schließt Hauptkommissare, Verfassungsrichter, Diplomaten, Leute, die in der Post, früher war das, hatte die Post Beamte, ich merke, wie alt ich bin. Also, wir sprechen jetzt nur noch sehr pauschal von Schichtung, die sich reproduziert. Ja? Und das sind dann riesige Mengen von sehr unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Wenn sich das Akademikersein der Eltern reproduziert bei den Kindern, dass die eine höhere Chance haben, auch zu studieren, dann gilt das ja sowohl für studierte Taxifahrer wie für die Kinder von Ministern oder Ministerpräsidenten. In der Regel. Es gibt ja auch Ministerpräsidenten, die dann Quereinsteiger sind und gar nicht über irgendwelche Akademisierung in der Politik glänzten. Also, was ist in jeder Zukunft nützlich? Das ist die Frage für die Schule. Und da gibt es zwei Sachen. Das eine sind Kulturtechniken. Und davon gibt es, ich neige manchmal dazu sagen, nur drei, aber ich bin auch verhandlungsbereit, vielleicht sind es auch fünf. Lesen, schreiben, rechnen und sich vielleicht ausdrücken können. Ich würde sagen, das sind vier elementare Kulturtechniken. Wenn Sie keine von denen beherrschen, dann haben Sie es schwer. Dann haben Sie es wirklich schwer. Es ist ein Unterschied, ob man den afrikanischen Elefanten in einem Referat darstellen kann oder ob man nicht dividieren kann, sozial betrachtet. Niemand fragt Sie nachher nach dem afrikanischen Elefanten. Oder es sei denn, Sie möchten jetzt Zoodirektor werden oder nach dem Zitronensäurezyklus. Es sei denn, Sie möchten Biologie studieren. Es sei denn, Sie sind also auf der Weiterverwenderseite, ja, pauschal. Aber wenn Sie nicht dividieren können, da werden Sie ja gar nicht danach gefragt, sondern dann können Sie, ich weiß nicht, dann kommen Sie schon im Einkaufsladen irgendwie durcheinander, wenn irgendwie bestimmte Preise sich verändert haben oder nicht verändert haben, aber die Menge ist zurückgegangen. Ja, dann, da brauchen Sie eigentlich schon so ein Konzept von Division. So, mal abgesehen, Sie brauchen es ja im Prinzip schon, wenn Sie sagen, wie viel soll ich eigentlich einkaufen, wenn ich zu Hause 4 bin. So. Also brauchen, das ist viel elementarer. Wer das nicht kann, hat richtige Schwierigkeiten. In jeder Zukunft. Das wäre die Hypothese. Vielleicht gibt es eine Maschinenzukunft, die uns das alles abnimmt. Interessante Frage. Nicht rechnen können, aber den Taschenrechner bedienen können. So etwas gibt es. Auch das ist ganz gut erforscht. So Straßenmathematik lautet der Titel, unter dem die Leute das erforschen. Aber Sie können sich vorstellen, dass das den Bereich möglicher Karrieren stark einschränkt, wenn Sie nur über Straßenmathematik verfügen. Also wenn Sie nur den Preis ausrechnen können, aber nicht wissen, warum. Die Rechenoperationen nicht kennen. Also diese drei bis vier Kulturtechniken, das ist das eine. Und das heißt schulpolitisch, es ist ein vollkommener Unsinn, dass wir unser Schulsystem so gebaut haben, dass wir oben die besten Lehrer, oben die meisten Gelder, oben die meiste Zeit investieren, ab Sekundarstufe 1. Weil Sekundarstufe 1 setzt all diese Kulturtechniken schon als vorhanden voraus. Es hat keinen Sinn, ein Kind, das nicht Deutsch kann, mit dem afrikanischen Elefanten zu behelligen, weil alle Texte, die ihm dazu an die Hand gegeben werden, na eben auf Deutsch verfasst sind. Es hat keinen Sinn, Kinder, die nicht dividieren können, als kleine Wissenschaftler zu behandeln. Das heißt, es müsste eine Insistenz in diesem Elementarbereich geben, die zum Beispiel den Umstand abschafft, dass wir in einer deutschen Grundschule in den ersten 4 Klassen ungefähr 2300 Unterrichtsstunden haben und in einer kanadischen ungefähr 4000. Das ist ein großer Unterschied. Wir machen, um zu sagen, wie konkret die Fragen sind, die sich dann ergeben, wir haben so etwas erfunden wie Frühenglisch. Das heißt, in der Klasse 3, wenn ich es richtig sehe, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch je nach Land anders, in der Klasse 3 der Grundschule werden 2 Stunden damit verwendet, völlig sinnloserweise den Kindern, englische Vokabeln zu unterrichten. Wir wissen aus der Forschung, dass das nur eine Gruppe begünstigt, nur eine Gruppe hat etwas davon. Das sind diejenigen Kinder, deren Eltern selber Englisch sprechen. Stichwort Weiterverwendung. Ja. Das ist also eine Art, da wird eine soziale Ungleichheit eingebaut, das nur im Nebensatz. Denn wenn ich das mal so, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wenn ich das mal so mit Namen belegen kann, von Frühenglisch hat Alexandra bedeutend mehr als Ahmed im Durchschnitt. Das heißt, sie bauen durch so ein solches Fach schon wieder Ungleichheit in die Schule ein, und so, zumal noch ohne jeden kognitiven Effekt letztlich, außer vielleicht, wenn Alexandra englische Eltern hat. Es wäre also abzuleiten aus dieser Insistenz auf Kulturtechniken, dass die Schüler einfach so lange in den Klassen sind, bis sie Deutsch und Mathematik in diesem bescheidenen Umfang, der da nur vorausgesetzt wird oder abverlangt wird, bis zur Division können. Das mag bedeuten, dass man die Grundschulzeit verlängern muss, wenn man mit Unterrichtssituationen, wie wir sie heute haben, wenn man mit Milieus, wie wir sie heute haben, mit Klassen, wie wir sie heute haben, zu tun hat. Dann ist die Logik aber nicht die, dass man sagt, ja, länger gemeinsam lernen, das ist so eine nette Sache und die Mischung der sozialen Schichten und so all diese Träume, ja, die bringt was, Alexandra färbt auf die weniger Guten ab, wenn sie da ist und so. Und dann haben wir diese politisch unseligen Diskussionen, dass die Eltern von Alexandra natürlich mit einem gewissen Recht sagen, ja, aber mein Kind ist doch nicht in der Regel, ist doch nicht dazu da, jetzt in einer Klasse, die es nicht kann, diejenige zu sein, die es kann. So. Sondern dann wäre es ein ganz funktionales Argument zu sagen, die müssen einfach so lange da sein, die Schüler und Schülerinnen, bis sie es können. und es müssen so viele Stunden unterrichtet werden und es muss so viel anderer Unterrichtsstoff raus, weil es ist immer eine Zeitfrage, bis das geht. Wir können keine Analphabeten in die Sekundarstufe 1 schicken, weil es keinen Sinn hat. Es ist auch, ich sage es noch mal schlicht, es ist auch gemein. Es ist einfach gemein. Zweiter Punkt, was in jeder Zukunft hilft, ist Denken. Das hat mit Lesen und Rechnen oder so nicht unmittelbar zu tun. Man kann auch denkend rechnen, so, aber mir wird es ja reichen, wenn es einfach funktioniert. Das sogenannte kleine 1x1 rechnet ja auch niemand. Wenn ich jetzt 7x8 sage, dann sagen Sie aus der Pistole geschossen 56 und fangen nicht an, erstmal zu rechnen. Ne? Sie haben es sich einfach gemerkt. Sie sind noch kein Mathematiker oder keine Mathematikerin dadurch, dass Sie das können. Sie haben es sich einfach nur gemerkt. Denken ist nochmal was anderes. Denken hilft in jeder Zukunft, vor allem, weil jede Zukunft auch nicht nur eine berufliche Zukunft ist. Das muss man ja auch mal sagen. Die Biografie läuft ja nicht nur in Berufe hinein, sondern die Leute, die ergreifen nicht nur einen Beruf, sondern sie schließen Verträge und sie gehen in die Kirche oder eben nicht. Oder sie heiraten und verlieben sich, weil man das muss vorher. Und sie gehen in Urlaub und sie führen Prozesse und sie werden krank und sie werden älter. Das ist ja auch alles Zukunft. Und die Schule müsste das irgendwie berücksichtigen in dem Themenspektrum dessen, was sie, den Weltausschnitten, die sie anbietet. Und da hilft Denken. In allen diesen Bezirken hilft Denken. Denken im Sinne von sehr verschiedenen Operationen, also Nachdenken, Fantasieren, Widersprüche erkennen, Ursache und Wirkung von Grund und Folge unterscheiden können, solche Sachen. Ja? Eine Sache umdrehen, ist schon eine Denkoperation, zu sagen, was ist denn dahinter? Und dann vielleicht sogar die Frage beantworten, gibt es Dinge, die man nicht umdrehen kann, die keine Rückseite haben? Überlegen Sie mal, ich könnte am Ende des Vortrags Ihnen eine Lösung geben. Was können Sie nicht von hinten anschauen, wenn Sie es überhaupt anschauen können? Ja? Denken ist gebietsspezifisch. Ursache und Wirkung sind in der Geschichte etwas anderes, wenn es das überhaupt gibt in der Geschichte, als in der Physik. Also können Sie nicht Sie können keinen Unterricht in Kausalität, das wäre kein gutes Schulfach, Kausalität. Sie müssen es gebietsspezifisch machen. Und jetzt kommt mein Punkt, der mich unterscheidet von den Leuten, die Kompetenz so einen tollen Begriff finden. Das setzt voraus, wogegen die Kompetenzorientierung häufig polemisiert, Wissen. Weil Denken gebietsspezifisch ist, müssen Sie etwas wissen. Sie können die Leute nicht einfach nur mit Kompetenzen ins Feld schicken und sagen, jetzt, ihr habt jetzt Kausalitätskompetenz bekommen, jetzt macht mal was zum Ersten Weltkrieg. Das setzt Wissen voraus, ja? Wieso überhaupt Erster Weltkrieg? So. Ganz interessant, dass der Erste Weltkrieg ja als Erster Weltkrieg bezeichnet wurde, während er noch lief. Stefan George für einen Führer im Ersten Weltkrieg oder so ein Gedicht. Ja, das, so, ganz, so. Und darüber nachdenken, darüber jetzt nachdenken. Das ist was ganz anderes als über Ursache, Wirkung nachdenken, wenn es um ich weiß nicht, Schwefelverbindungen geht oder solche Dinge. Also das wären die beiden Dinge, die in jeder Zukunft nützlich sind und daran müsste sich der Unterricht orientieren. Und jetzt haben Sie zwei ganz unterschiedlich zu behandelnde Themenkomplexe an der Schule. Also einmal die Elementartechnik, die müssen da sein. Da kann man auch nichts überspringen, da kann man nicht sagen, Addition, ja, Multiplikation auch, aber wir haben Subtraktion weggelassen. Wir hatten keine Zeit für Subtraktion oder so. Dann würden Sie sagen, dann geht es einfach nicht weiter, dann bleiben Sie stecken. So wie es ja auch im Deutschen dann so ist, dass sich wenn bestimmte Vokabeln nicht da sind, interessanterweise machen wir ja keine Vokabeltests im Deutschen, sondern nur in den Fremdsprachen, etwas, was ich nie verstehe. Meine Kinder lernen so wie ich so merkwürdige Begriffe wie Präpositionalattribut oder ich weiß, wie das heißt, wahrscheinlich gibt es das gar nicht, aber lernen diese lateinischen Monstren, die eigentlich nur für Linguisten interessant sind, Weil in der Verwendung, also ob die jetzt, wenn die jetzt ein Wort wie wegen verwenden, verwenden die das ja nicht falsch, weil sie es nicht als grammatische Klasse beschreiben können, wozu gehört dieses Wort. Also das lernen sie aber. Und da machen sie dann auch naturgemäß, ich will nicht sagen hunderte, aber doch viele Fehler. Aber das Wort wegen selber oder ob zwar oder trotzdem oder wenngleich oder nichtsdestotrotz oder nichtsdestoweniger oder ohnehin, das lernen sie nicht. Und wenn sie dann in der Zeitung oder bei Robinson Crusoe oder im Biologiebuch lesen, weil es noch jemand aus einer anderen Generation dahin geschrieben hat, ja, gucken sie es komisch an. Also, die Kulturtechniken müssen das Denken, das wäre mein Argument, da würde ich dem Unterricht weitgehend freigeben. Ob ich das Denken jetzt lerne, indem ich irgendwie eine Bismarck-Rede analysiere oder ein Kochbuch, das wäre mir egal. Als Vater und als jemand, der sich über diese Schuldinge Gedanken macht, das wäre mir egal. Voraussetzung: Das Kochen muss schwierig sein. Wir dürfen nicht Fächer einführen und andere Fächer dadurch ersetzen und Wahlmöglichkeiten schaffen. Du kannst zwischen Physik und Kochen wählen oder zwischen Chemie und Kochen und dann sagen, ja, das Kochen ist aber eine AG, eine als Schulfach getarnte AG. Nein, das Kochen muss genauso schwierig sein wie die Chemie. Und Sie können mir glauben, es ist genauso schwierig. Lassen Sie sich durch die Gastronomie nicht täuschen. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Ich hatte neulich einen kleinen Vortrag vor dem Verband der nordrhein-westfälischen Schuldirektoren und gab dann ein Beispiel, was ich jetzt nur noch zitieren und nicht mehr machen kann. Ich sagte, weil das auf der Herreise mir so einfiel, sagte ich, natürlich ist es schwierig. Warum schmilzt die Butter in der Pfanne, aber das Ei wird fest? Wieso ist das so? Ist doch merkwürdig. So. Nein, es ist nicht mehr. Für einen Chemiker ist es eben nicht merkwürdig. Es hat irgendwas mit Proteinen zu tun, dass die Butter sowieso fast nur aus Wasser besteht und solchen Dingen. Aber das sind Operationen, die zum Denken führen. Und deswegen würde ich sagen, Kochen kann genauso schwierig gemacht werden und wahrscheinlich sogar ohne Chemie gar nicht unterrichtet werden. Es ist nur ein Beispiel. Es ist hier kein Plädoyer, Kochunterricht einzuführen. Ich würde nur sagen, wenn Schule ein lokales Geschehen ist, warum sollen wir nicht Schulen Freiheiten geben, solche Unterrichtspläne zu organisieren, wenn sie das vernünftig machen, anstatt die unvernünftigen Lehrpläne, die wir haben, einfach zu befolgen, weil es so ist. 8 Stunden für die Griechen, 12 Stunden für die Römer. Kein Mensch kann das begründen. Niemand. Also, Herr Gerge, ich hoffe, Sie stimmen zu. Es ist einfach so und so wird es auch vermittelt. Warum machen wir das? Weil es dran ist. Und das ist eine Schule, die unter ihren Möglichkeiten bleibt. Wenn man das so macht, ich glaube, ich komme so langsam in die Schlussschleife, wenn das irgendwie plausibel ist, dass es um Denken geht, Denken aber Wissen voraussetzt, weil es gebietsspezifisch ist, das Denken, weil man es nicht als solches unterrichten kann, dann wäre es vernünftig, den Schulen relativ viel Freiheit zu geben, lokale Freiheit. Es ist nicht einzusehen, warum Biologieunterricht an der Ostsee genauso erfolgen muss wie am Bodensee, weil es gibt ganz andere Chancen in den jeweiligen Gegenden. Es ist nicht einzusehen, warum Kunst in einer Gegend, in der es kein Museum gibt, genauso unterrichtet werden soll wie in einer Gegend, in der es Dutzende von Museen gibt, in einer Stadt und so weiter und so fort. Also dann ist lokale Freiheit wichtig und die Abstandnahme von der Vorstellung, dass etwas diesseits oder jenseits der Elementartechniken ein Paket unterrichtet werden muss, weil nur dieses Paket die Schüler auf ihrem weiteren Lebensweg instand setzt, ja, denkende Menschen zu werden, Mitglieder, Teilhaber an der Zivilisation und so weiter. Wir sehen das jetzt in Hessen, wird gerade der Geografieunterricht unter Druck, weil man Politik und Wirtschaft begünstigen will. Aber das sind natürlich absolute Modediskussion, weil es natürlich gar kein Argument gibt, ob man jetzt Politik oder Geografie machen soll. Und das, was jetzt den größten Zugang zur Gegenwart bietet, ist ja, da kann man lange drüber streiten, das wird auch lange darüber gestritten, aber es ist eigentlich vollkommen überflüssig, dieser Streit, weil es geht nur darum, dass der jeweilige Unterricht durchdacht ist. Wie gesagt, Kochen ist nur mein Extrembeispiel dafür. Ich kann mir vieles andere denken. Warum ist unter den Künsten weder die Architektur noch die Fotografie an den Schulen? Ja, bei der Fotografie liegt es vielleicht an den Apparaten, vielleicht wird es teuer, aber bei der Architektur, warum eigentlich, warum haben wir nur Malen, Zeichnen, ein bisschen Schnitzen und was die so machen? Also da kriegt man einen großen Freiheitsgrad. Was man dafür aber braucht, ist Zeit. Man muss ja dann den anderen Fächern was wegnehmen. Und man muss, wenn man exemplarischen Unterricht, das ist ja die Formel für das, was ich jetzt sage, wenn man das favorisiert, braucht man Zeit. Es darf kein Argument sein, bis zum Abitur muss aber Folgendes beherrscht sein, sonst hat die Schule irgendeinen Fehler gemacht. Ja, man braucht Zeit und das ist mein Eindruck von der Schule, dass die Schule eine Institution ist, die in zeitlicher Hinsicht unter ihren Möglichkeiten bleibt, weil man es ihr abverlangt, weil man Stoffe durchzieht, weil es ein Pensum gibt, auch in Bereichen, in denen ein Pensum gar keine sinnvolle Vorstellung ist. Letzter Punkt vielleicht, Lehrerbildung. Ich glaube, das ist ja hier eine Universität, ich glaube, ich kann Sie nicht ganz schonen, jedenfalls wenn Sie Mitglied der Universität sind, dass den Lehrern an den Universitäten nicht recht geschieht. Mein Eindruck, korrigieren Sie mich, mein Eindruck ist, dass aufgrund einer Reihe von Motiven, teils die Präferenz der Lehrenden an der Universität, teils das, was die Forschungspolitik ihnen abverlangt, wir in eine Situation geraten sind, schon seit längerem, in dem die Fachwissenschaftler, also die Leute, die Germanistik und Geschichte und Chemie und solche Dinge unterrichten, in Distanz zu den Lehramtsstudenten leben. Das sind eigentlich Studenten zweiten Ranges häufig. Darum sollen sich doch die Fachdidaktiker kümmern. Die werden doch sowieso nicht Wissenschaftler. Die können doch meine Forschung gar nicht diskutieren. Das ist nicht meine Nachfolgerin auf dem Lehrstuhl. So wird der Lehramtsstudent angeschaut. Er ist ein Student zweiten Ranges oder eine Studentin zweiten Ranges. Mitunter tun die entsprechenden Studierenden auch was dafür, dass sie so wahrgenommen werden. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber es ist keine gute Situation. Es ist keine gute Situation, dem Modezyklen der Weiterbildungsindustrie anheimzustellen und zu sagen, darum kümmern sich andere, das machen wir nicht aus den Fachwissenschaften heraus. Warum ist es keine gute Idee? Ganz einfach. Lehrer sein ist einerseits so eine Konditionssportart, also es ist super anstrengend und ja, also sie stehen den ganzen Tag oder haben diese Leute, die sie anschauen und haben den Lehrplan und haben das Direktorium eventuell im Nacken und all solche Dinge. Also es ist einerseits anstrengend, fehlerempfindlich, ja, eine echte Profession, so wie Arzt, würde ich sagen, oder früher hätte ich mal Pfarrer gesagt. Also so, es ist eine Konditionssportart. Und andererseits funktioniert es nur, wenn die Lehrer es gerne machen. Das ist ja das einfach, da kann ja jeder aus seiner. Wer kann schon einen Lehrer nennen, der es nicht gerne gemacht hat, aber trotzdem ein guter Lehrer war? Mir fällt da nicht viel ein. Es gibt so Randfälle, was heißt gerne machen? Ja, da gibt es eine ganze Skala von Lehrertypen. Das muss nicht derjenige sein, der irgendwie mit einem breiten Lächeln in den Unterricht kommt oder diejenige. Ich hatte eine vollständig humorlose Biologielehrerin in meinem Leistungskurs, die aber unglaublich gut war. Die hatte nur gar keinen Sinn für Witze. Das fand sie irgendwie unsachlich und so. Deswegen mochten manche sie auch nicht, aber das war ein Irrtum, sie nicht zu mögen, also so im Sinne, ja, so. Und dann gab es, ich erinnere einen Geschichtslehrer, der als erstes sagte, Kameraden. Ich war auf seiner Jungsschule, Kameraden. Und dann dachte ich, okay, das war's. Ich bin nicht dein Kamerad. Ich bin alles möglich, aber dein Kamerad bin ich nicht, will ich auch nicht werden. So. Also ich habe jetzt nicht so einen Modelllehrer à la Club der Toten Dichter vor mir, wo man sagt, so muss es sein. So, nein, das kann schon sehr unterschiedlich sein. Aber Sie müssen es gerne machen, Sie müssen eine Sache vertreten. Sie vertreten letztlich, wie Hannah Arendt das gesagt hat, die Welt vor den Kindern. Sie übernehmen Verantwortung, indem Sie sagen, das ist jetzt wichtig und ich habe auch einen Grund für dich. Ich habe einen Grund für den afrikanischen Elefanten und es gibt ihn. Es gibt diesen Grund. Man kann sagen, schauen wir uns Tiere an, deren Organe zwei Funktionen bedienen, die Nase und Arm sind. Ja, so könnte man ja einen laienhaften Elefanten mal im ersten Zugriff beschreiben. Und jetzt kann man sagen, welche Tiere haben denn noch eine Doppelfunktion auf einer anatomischen Komponente liegen? Da würde man nicht von anatomischer Komponente sprechen, wenn es sich um Zehnjährige handelt, aber man könnte vielleicht sagen, man könnte die auch an die Tafel malen, oder hier gibt es ja noch eine Tafel, oder ein Bild projizieren und sagen, was fällt in euch auf an dem Elefanten? Und dann hätte man schon eine Begründung, anstatt zu sagen, wir machen das, weil es ihn gibt. Geben tut es eine Menge. Also das wäre so ein Appell an die Universitäten, zu sagen, es ist eine der wichtigsten Berufsgruppen unseres Landes. Haben die es nicht verdient, dass diejenigen, die sich am besten auskennen, bei den Elefanten und dem 30-jährigen Krieg und der Chemie und bei der Butter und bei den Eiern oder Proteinen, dass die sich was einfallen lassen für diese Berufsgruppe? Das kann nicht die Wissenschaft sein. Die können sich jetzt nicht sagen, ja, das ist die Wissenschaft, die wir uns für sie haben einfallen lassen, weil die Wissenschaft behandelt ja diese Dinge gar nicht. In der Schule kommen ja nur Probleme vor, die bereits gelöst sind, die allermeisten Sachen. Das ist ja der Witz der Schule, dass ich Fragen stellen kann und ich kenne die Antwort schon. Das kann ich ja sonst gar nicht. Das ist ja sonst eine soziale Unverschämtheit, zu sagen, wenn man eine Uhr anhat, zu sagen, wie viel Uhr ist es eigentlich? Wenn man sagen, will er mich auf den Arm nehmen? Oder so, die Uhr funktioniert vielleicht nicht, wäre noch so eine Ausrede. Also die Schule soll nicht die Probleme der Zukunft oder der Gegenwart lösen, sondern die bereits gelösten Probleme heranziehen, um dieses Denken zu üben und um in die Welt hineinzuführen. Exemplarisch, es geht nur exemplarisch, weil die Welt ist viel zu groß und viel zu vielfältig für einen Kompaktunterricht. Also das wäre die Aufgabe, die Universitäten hätten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, zu einem Fachwissenschaftler zu sagen, lass dir was für Lehrer einfallen, was nicht deine Wissenschaft ist. Was aber ohne deine Wissenschaft nicht geht, deine Kenntnis, deine Aufmerksamkeit auf prägnante Beispiele oder die Voraussetzungen von Operationen, dass man eben weiß, wenn man das erklären will, dann muss man eigentlich da schon Bescheid wissen und so. Dafür ist ja Wissenschaft eine günstige Voraussetzung. Aber es ist nicht die Wissenschaft. Man kann den Lernstudenten ja nicht einfach einen Aufsatz hinlegen, den man gerade geschrieben hat und sagt, fand ich eigentlich super, dass ich das gemacht habe oder dass der Kollege das gemacht hat. Lest mal, dann hat man diese Ergebnisse, die wir heute eben haben, dass dann auch da schon eine gewisse Apathie eintritt. Aber Lehrer müssen ein gewisses Vergnügen, so würde ich das mal sagen. Es geht nicht um Spaß, es geht auch nicht um Konkurrenz mit Influencern oder Tutorials oder so. Es geht darum, dass eine Person einen Weltsachverhalt vertreten kann, begründen kann, sensibel dafür ist, welche Schwierigkeiten damit einhergehen, wenn man ihn vorträgt, den Unterricht als eine auch offene Situation begreift und zu sagen, so, jetzt sagt mal, was denkt ihr denn so? Und dann überlegt, was ist davon sinnvoll, was kann man aufnehmen, was muss man begründet ablehnen? All das muss es sein, damit es, also wenn es dem Lehrer und den Lehrerinnen kein Vergnügen macht, dann macht es gar niemandem ein Vergnügen und dann ist es die schlimmste Schule, die man sich vorstellen kann, 15.000 Stunden ohne kognitives Vergnügen, ohne, interessant. Wie gesagt, immer bei einer Minderheit je Schulstunde. Ich will jetzt nicht fantasieren, aber die muss man erreichen und zwar in jeder Schulstunde. Und am besten sind es eben immer andere Minderheiten. Und da würde ich sagen, haben die Universitäten, die Fachwissenschaftler eine Aufgabe, die sie nicht delegieren sollten an das zweifelhafte Fach Erziehungswissenschaft. Und das sehr wechselhafte Geschehen in den Fachdidaktiken. Da können Sie, wenn Sie das lesen, Fachdidaktiken, da können Sie sehr gute Sachen finden und, read my book, unfassbaren Irrsinn. Das ist leider so. Also, ich rekapituliere ganz kurz in drei Sätzen. Die Schule muss die Insistenz auf Elementarem mit der Freiheit eines Unterrichts kombinieren, der zum Denken anregt und der vielleicht auch das Vergnügen daran, ein Problem zu lösen, unter der Voraussetzung, dass man das Wissen dafür hat, um es lösen zu können, das zu verbreiten, dieses Vergnügen. Das ist ein wechselseitiges Vergnügen, das geht nicht einseitig. Das muss ein Vergnügen auf Seiten der Schüler wie der Lehrer sein. Und ich glaube, das ist auf allen Leistungsniveaus möglich. Ich möchte das nochmal betonen. Das waren jetzt alles so Gymnasialbeispiele. Ich meine, wer kommt schon am Zitronensäurezyklus vorbei? Aber das gilt auch für ganz elementare Sachen in der 9. Klasse einer Hauptschule in Berlin-Neukölln. Da sind es dann eben andere Dinge, die zum Denken anregen sollten und zum Denken anregen können. Es ist keine Frage des Niveaus. Und deswegen ist es auch nicht nötig, dass wir uns der Illusion hingeben, wir haben die Probleme gelöst, wenn wir sie letztlich alle mit einem Abitur ausstatten. Es gibt keine optimale Akademikermenge. Ja? Es kommt auf den Unterricht an und auf das, was dann dahinter steckt. Ja? Es ist auch nichts dagegen zu sagen, dass 80% Abitur machen. Ich halte es für ein bisschen unwahrscheinlich, aber wenn der Unterricht entsprechend war und die kognitiven Fähigkeiten so sind, na bitte, dann eben, ja. Nur man soll nicht sagen, der Besitz des Zertifikats erledigt das Problem. Denn das ist das, was wir bekommen werden, damit möchte ich schließen, wenn wir auf diese Denk- und Elementartechniken verzichten und die Zertifikate irgendwie verteilen, dann geht das alles seinen soziologisch absehbaren Gang. Die Zertifikate werden deflationiert, sie werden inflationiert in der Zahl und deflationiert in der Bedeutung. Und wir werden von einem System der Abschlussprüfung in ein System der Aufnahmeprüfung übergehen, wie wir es in anderen Ländern schon sehen. Und wenn Sie sich die Länder Frankreich für die Elitehochschulen mit Aufnahmeprüfungen, da würden Sie schreien, wenn Sie das machen würden, so schwierig sind die. Und wenn wir das Land USA anschauen mit einem Aufnahmeprüfung, die sie gar nicht bestehen können, wenn die Eltern nicht vorher schon sehr viel Geld in irgendwelche Kurse investiert haben. Die Aufnahmeprüfung ist für alle gleich, ja, es ist für alle gleich, natürlich. Aber die Vorbereitung für die Aufnahmeprüfung ist nicht für alle gleich. Dann haben wir zwei Länder, wo man sagen kann, wenn wir das wollen, dann machen wir einfach so weiter wie bisher. Wenn wir das nicht wollen, müssten wir überlegen, ob eine Schule, die Abschlussprüfung vorsieht, in der Lage ist, den Unterricht so zu gestalten, frei, lokal, sehr föderal, überhaupt nicht zentral, sehr föderal, so zu gestalten, dass wir das Zertifikat, das das Ganze beurteilt, noch für informativ halten. Sagen, das sagt etwas, dass jemand das gemacht hat. Und zwar sagt das nichts über Kenntnisse in Zitronensäure, sondern es sagt etwas über Denkfähigkeit, die Eigenschaft, sich auf Prüfungen vorzubereiten, mehr als eine halbe Stunde lang vor einem Text zu verweilen, ohne in Ohnmacht zu fallen und all solche Dinge. Und die sind gesellschaftlich nützlich in jeder Zukunft. Vielen Dank.